Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. In unserem Lieblingskino Caligari ist derzeit viel los. Im April das Festival des osteuropäischen Films Go East, das in diesem Jahr aus aktuellem Anlass besonders beachtet wurde. Und gestern startete das 18. Deutsche Fernsehkrimi-Festival mit der Verleihung des Ehrenpreises an die Schauspielerin Anna Schutt. Mit dem Serientod ihrer Figur, der Dortmunder Tatortkommissarin Martina Böhnisch, hat sie die Nation erschüttert. Darüber spreche ich mit ihr später in der Sendung. Zunächst aber geht es um Volker Schlöndorff, der in der letzten Woche in seinem Caligari ein Heimspiel absolvierte. Er stellte seinen ersten Dokumentarfilm vor. Ein sehenswertes Werk über den Agronomen Toni Reinaudo, der für seine Methode, in den afrikanischen Wüsten Bäume wachsen zu lassen, den alternativen Nobelpreis erhalten hat. Hier bei uns zieht Schlöndorff eine Bilanz seiner Beobachtungen in Afrika. Volker Schlöndorff, erstmal herzlich willkommen in heimatlichen Gefilden. Sie haben ja ein Dutzend Veranstaltungen und Dutzende Gespräche mit dem Publikum schon hinter sich. In Wiesbaden war es die 44. Folge. Ja. Wie ist Ihre Gefühlslage?
Ja, immer noch gut. Erst hatte ich große Angst vor dieser Deutschland-Tournee. Ja, wir haben ja im Norden angefangen, in Hamburg, dann rüber nach Kiel, Rendsburg, dann nach Bremen und dann also immer so im Zickzack langsam von Norden nach Süden, von Hamburg bis Berchtesgaden sozusagen uns durchgearbeitet und ganz zum Schluss dann jetzt noch Wiesbaden dazugenommen. Aber erst hatte ich eine Riesenangst, was machst du da die ganze Zeit unterwegs, sind wir meistens mit dem Auto unterwegs. Aber dann ist einfach jeder Abend so schön mit dem Publikum zu sprechen, das ist dann immer wieder eine gute Belohnung.
Wenn wir von Gefühlen sprechen, Ihr Film löst starke Gefühle aus beim Publikum und jedem, der es sieht. Erstaunen, Verwunderung, Hochachtung vor Toni Reinaudo, auch Wut über unzureichende Entwicklungshilfe und sowie die Einsicht, es könnte so einfach sein. Wenn das Publikum fragt, was können wir tun, das ist Ihnen ja oft so gegangen, man ja, fragt Sie, was kann man tun, was antworten Sie denen?
Na, erstmal, das muss jeder für sich rausfinden. Ich kann ja nicht jemandem sagen, wie er Gutes tun soll, das ist das Allerschwierigste im Leben sowieso. Aber wenn man sich für Afrika interessiert und es ist ja praktisch eine Schicksalsgemeinschaft zwischen Europa und Afrika, man muss sich ja für Afrika interessieren, denn alles, was wir hier machen, hat Auswirkungen in Afrika und aber natürlich auch umgekehrt. Also, da gibt es so viele Möglichkeiten, es gibt so viele Hilfsorganisationen, diese NGOs, man kann im Internet schauen, den Namen Toni Reinaudo eingeben oder diese Methode FMNR und dann bieten sich tausend Möglichkeiten. Heute Morgen hat er mir gerade geschrieben, dass in Sambia, im Land, wo wir nicht gedreht haben, sie jetzt ein Programm aufgelegt haben und 1 Million Hektar wieder die Böden zu restaurieren. Das heißt also dort die Böden zu retten, indem man die Bäume wieder aus den Wurzeln heraus aufzieht mit seiner Methode. Und 200.000 Hektar haben sie schon erreicht. Also das sind gewaltige Zahlen. Und das beweist, das setzt sich durch und man kann die da unterstützen, sei es finanziell natürlich oder auch ja, sich engagieren bei den vielen Initiativen. Nur das muss jeder für sich selbst raussuchen. Ich kann kein Patentrezept anbieten.
Eine der großen Stärken Ihres Films ist, dass wir Menschen kennenlernen. Menschen in ihrem normalen Kontext, die wir sonst normalerweise nicht sehen, im Fernsehen nicht, in den Museen nicht, in den Schulen nicht. Und es ist ein ganz neuer Blick, der uns damit gewährt wird. Das ist Ihnen auch besonders wichtig gewesen.
Ja, also natürlich habe ich angefangen über Toni Reinaudo, diesen Agronomen, der die Methode wiederentdeckt hat, muss man sagen, dass aus den Wurzeln, die da anscheinend tot unterm Boden sind, durchaus nicht, dass die nicht tot sind, sondern dass man daraus wieder die Triebe hochziehen kann, pflegen kann. Auf Deutsch nennt man das, glaube ich, Stockausschlag. Nur man sieht ja den Stock, also die Wurzel, den Baumstumpf sieht man eigentlich ja nicht mehr. Das ist von Sand zugeweht. Also man muss da schon ein bisschen Nachhilfe machen. Aber dann kann man eben innerhalb von 2, 3 Jahren schon meterhohe Bäumchen hochziehen, die den Boden stabilisieren. Und dann kann man dadurch auch im Schatten dieser Bäume wieder Landwirtschaft zu betreiben. Also die Mischung von Bäumen und Landwirtschaft, das, was man früher verpönt hat, die Bäume abgeschlagen hat. In Wirklichkeit ist die Mischung, jedenfalls für Afrika, das Rezept, weil es sonst an der Erdoberfläche 40 Grad warm ist und da wächst natürlich gar nichts. Also man braucht den Schatten und man braucht die Feuchtigkeit, die Bäume aus dem Boden bringen. Und gut, Sie sehen, das habe ich jetzt, glaube ich, in 3 Minuten erklärt. Im Film dauert es vielleicht 6 oder 9 Minuten. Ja, und was dann? Ja, dann kommen die Menschen. Also die Bäume sind eigentlich nur der Weg zu den Menschen gewesen. Und in dem Fall ist das eben nicht die Großstädte Afrikas, die ich früher nur gekannt habe, sondern ist wirklich das Land, man kann sagen, das tiefste Land, tief im Inneren, wo Tony da tätig ist und wo ich mit ihm gewesen bin, teils mit ihm, dann auch wieder wegen Corona sehr viel ohne ihn allein unterwegs gewesen bin. Und da kommt man eben dann wirklich in die Hütten dieser Kleinbauern. Man kommt in die Schulklasse unter dem Baobabbaum, man kommt in die Dorfversammlung und ist auf Augenhöhe und hautnah mit den Menschen zusammen. Und das, als ich das entdeckt habe, ja nach und nach beim Drehen, habe ich mir gesagt, na, das ist ja das eigentliche Thema. Ich will ja kein Staatsexamen in Agronomie hier filmisch bebildern, sondern ich will ja die Menschen in Afrika und auch also ihre Mentalität, was sie, wie soll man sagen, was sie im Bewusstsein haben. Und es ist eben ein anderes Bewusstsein als unseres. Deshalb habe ich auch zu Anfang zum Beispiel eine afrikanische Legende als Schöpfungsgeschichte, die ja weit zurückgeht, bevor der Ankunft von irgendwelchen Missionaren, hatten die ja ihre eigene Vorstellung, übrigens überall monotheistisch. Und auf der anderen Seite auch, wie sie miteinander umgehen, der Respekt für die Alten und andererseits aber den Frauen die ganze Arbeit überlassen. Also es ist irgendwie so ein Widerspruch, einerseits dieser Respekt vor dem Mann und andererseits die Frau macht die Arbeit. Die Frau trägt buchstäblich Afrika auf dem Kopf, ob das jetzt Holzbündel sind oder ob das Wasserkanister sind. Hauptsächlich trägt sie die Verantwortung für die Familie, weil die Männer wenig Verantwortungssinn haben.
Das sind für Sie neue Erlebnisse gewesen?
Natürlich, man weiß das abstrakt, aber man hat es nicht miterlebt. Und ich versuche jede Begegnung mit der einen oder anderen Familie oder Frau und ihren Kindern so zu behandeln, als ob es kleine Spielfilmsequenzen wären. Und das sind dann halt meine Hauptdarsteller. Und die sind ganz überhaupt nicht eingeschüchtert durch die Kamera, sind vollkommen unverkrampft und frei, vergessen das völlig, dass da eine Kamera mitläuft. Ja. Und dadurch wirkt das eben halt so natürlich, als ob man dabei wäre.
Haben Sie den Eindruck, dass wir hierzulande eurozentristisch sind?
Naja, nicht nur eurozentristisch, wir sind deutschzentristisch. Natürlich immer, wenn irgendwo was passiert, wie jetzt in der Ukraine oder so, dann öffnen wir uns sofort und beteiligen uns, vielleicht sogar mehr als die Politiker, sind immer voraus, finde ich auch ganz toll in der Willkommenskultur und in der Unterstützung. Aber dann ist eben das eine Thema weg und dann kommt ein anderes Thema. Die Kontinuität fehlt. Also die Kontinuität, wir haben nun mal nicht wie Frankreich oder England eine koloniale Vergangenheit mit Afrika und deshalb, obwohl es da einige nicht sehr rühmliche Seiten gibt.
Namibia, aber wir haben nicht, ja. Namibia.
Ja, da hat mein, der gleiche Produzent, also mit dem ich diesen Film gemacht habe, Thomas Gufus, gerade eben einen Spielfilm über Namibia und die Hereros gemacht. Der im Herbst ins Kino kommen wird mit einem sehr guten Autor und Regisseur Lars Kraume. Also da bin ich auch sehr gespannt, wie die Reaktion sein wird. Aber jedenfalls, wir haben von Afrika eigentlich nur das Bild einerseits die Katastrophen, die Hungersnöte, ich weiß nicht was, das ganze Geld, was versandet, die Entwicklungshilfe, die Korruption fördert. Und auf der anderen Seite die jungen Männer, die bei uns ankommen und in den Innenstädten rumlungern und nach Arbeit suchen, nachdem sie es endlich bis hierher geschafft haben. Aber wir haben überhaupt kein Bild von dem normalen Leben in Afrika. Und das ist eben ein zum Teil auch sehr fröhliches, jedenfalls immer sehr, sehr lebendiges Leben, sehr offenes Leben im Austausch, sehr direkt von... Ja, von einer unverfälschten Menschlichkeit, die uns oft abgeht.
Ihr Film ist so vielschichtig. Alles, worüber Sie jetzt gesprochen haben, das läuft so fast, will ich sagen, nebenbei mit. Alle diese Probleme. Jetzt nach 3 Jahren Arbeit an dem Film, was sind denn zusammengefasst jetzt Ihre zentralen Erkenntnisse?
Naja, ich sagen wir mal, ich habe ja hauptsächlich Beobachtungen angestellt und will um Gottes Willen keinen statistisch-dokumentarischen Film machen. Aber ich habe nachher beim Bearbeiten des Materials gemerkt, ich hätte das ja geografisch ordnen können, je nach Land, oder ich hätte es wie ein Tagebuch nach einer Chronologie ordnen können. Und habe mich dann schließlich nach langer Arbeit im Schneideraum dazu entschlossen, also durch freie Assoziation, welche Sequenzen sich am besten mit welchen anderen verbinden. Und dann merkt man auf einmal, dass unterschwellig, wie Sie ja schon sagten, da ja immer irgendetwas abgehandelt wird. Also das Erste ist natürlich die Verkarstung der Böden, der Klimawandel und wieso die Familie, die vorher von einem Hektar Land leben konnte, jetzt auf einmal nicht mehr leben konnte. Und was passiert da mit dem Klimawandel und warum trifft es die lange bevor es uns trifft? Dann die Möglichkeit eben einzugreifen und dass der Einzelne tatsächlich, also Farmer Managed Natural Regeneration nennt er das, das heißt von den Bauern gemanagte Wiederherstellung der Böden. Und wenn sie das gemacht haben, dann sieht man auf einmal, wie also Hoffnung wiederkommt und ganz einfach auch der Stolz auf das Geleistete, das heißt, es wird ihnen die Würde wiedergegeben. Sie sind ja durch die dauernde künstliche Ernährung aus der Entwicklungshilfe praktisch unmündig geworden. Sie können gar nicht mehr ihr eigenes Schicksal gestalten. Und da sehen Sie auf einmal, es ist möglich. Ja? Es geht es nicht mehr um die Restaurierung der Böden, sondern die Restaurierung der Hoffnung und der menschlichen Würde. Ja. Dann kommt man von da aus, ja, die Kinder, ja, was passiert denn mit den Kindern? Also die gehen zur Schule, die Lehrer werden schlecht oder gar nicht bezahlt. Was ist der Traum der Kinder? Natürlich nichts wie weg. Sie wollen weder Bauern werden, noch überhaupt in den Dörfern bleiben. Sie wollen in die Städte, weil sie keine Ahnung haben, was dort auf sie wartet. Also auf einmal diese Behandlung der Migration, nicht jetzt die nach Europa auswandern, sondern erstmal nur vor Ort. Was kann man tun, um die Menschen dort zu binden und ihnen dort ein Leben möglich zu machen, wo sie geboren sind? Ja, und dann merkt man ja, die Kinder können sich aber nicht weiterbilden, weil es abends nach 6 ist es dunkel. Und 70% der Bevölkerung südlich der Sahara hat noch keinen Zugang zu elektrischem Licht, zu Strom. Ja, also wäre das Erste doch, man müsste doch das Land elektrifizieren und mit der Sonne, die 12 Stunden am Tag scheint, muss das ja leichter möglich sein als bei uns. Ist ja eine erneuerbare Energie, die brennt da Tag für Tag auf den Boden nieder. Also müssten da doch kleine Zentralen, Werke entstehen können, mit denen man das Land mit Strom versorgen kann, weil sonst nur mit bei Kerosinlampen Schulaufgaben zu machen, das ist irgendwie keine Ermutigung zur Bildung.
Müsste man das nicht mal der Entwicklungshilfe sagen?
Naja, ich nehme an, dass die Entwicklungshilfe das besser wissen als ich. Jedenfalls habe ich seit jetzt schon vor dem Film dauernd mit den verschiedenen Entwicklungsministern zu tun gehabt. Zuletzt mit dem Minister Müller, der ganz besonders aktiv für Afrika war. Aber wo immer die Rede war, Marshallplan für Afrika. Das heißt, dass man immer mehr auf die Industrialisierung schaut und nicht genug auf das Land schaut. Aber weiß ich, 2/3 der Bevölkerung, wenn nicht mehr, lebt immer noch auf dem Land, auf dem ganzen Kontinent in Afrika. Also Priorität musste das Land sein.
Meine Frage war natürlich ironisch gemeint. Natürlich wissen die das in der Entwicklungshilfe. Die Frage ist, warum passiert da nichts? Das ist doch die zentrale Frage und wahrscheinlich können Sie das auch nicht beantworten. Nur sie
Nein,
muss
ich
immer wieder gestellt werden.
Ich habe ja diesen Film in Afrika gemacht. Ich kann also nur meine Beobachtungen aus Afrika bringen. Eine Analyse der Wirtschaftshilfe, der Entwicklungshilfe genauer gesagt. Ja, das müsste ein anderer machen. Das wäre ein anderer Film. Vielleicht nicht so emotional wie dieser.
Aber das ist genau richtig, denn Sie stoßen ja mit Ihrem Film genau diese Frage an. Das ist ja das Zentrale, was man sich als Zuschauer danach sofort fragt. Wieso?
Aber das ja, ist das natürlich freut mich sehr, weil dann können ja das die Wähler ihren Politikern mal als Frage vorlegen.
Ja, aber Aufklärungsprozess sei notwendig, haben Sie gesagt. Und zwar, also nicht nur hier bei der Entwicklungshilfe, sondern auch eben in Afrika. Wie erreicht man die Jungen, die ja wohl mehrheitlich vom Land weg wollen? Keiner möchte mehr Bauer werden. Was macht man, um den Jungen zu helfen?
Ja, positive Beispiele geben. Also zum Beispiel die Methode vom Toni. Wenn sie auf einmal sehen, dass das geht, dann werden schon einige da bleiben. Zweitens, wenn man sie also auch mit landwirtschaftlichem Gerät ausrüstet. Heute wird ja alles noch mit der Hacke gemacht und bestenfalls mit einer Pflugschar hinterm Ochsen herlaufen. Ja. Aber die jungen Männer, die wollen natürlich Mechanisierung. Das Erste, was sie sich anschaffen, ist ein Moped. Naja, und noch wichtiger wäre, wenn sie eben eine kleine landwirtschaftliche Maschine hätten, nicht diese großen Traktoren, sondern alle diese kleinen Einheiten, die es ja in Asien gibt und die in Afrika wunderbar zu gebrauchen werden. Aber das habe ich in den 6, 7 Ländern, in denen ich gewesen bin, nicht ein einziges Mal gesehen.
Abaye Sissoko heißt der Komponist des Stücks, das Sie eben hörten. Von ihm stammen auch Teile der Filmmusik im Waldmacher. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und Volker Schlöndorff. Sie haben auch afrikanische Filmemacher getroffen und auch Stücke von ihnen eingebaut in ihren Film. Wie schauen die denn auf die Themen, die Sie in Ihrem Film ansprechen?
Ja, also die Themen haben übrigens die Afrikaner selbst mir zugespielt. Ich habe sie kontaktiert, weil ich in jedem Land einen Kameramann und einen Tonmann suchte, weil wir sind ja nur mit einem Miniteam von 3 Personen, immer diese 2 Afrikaner und ich unterwegs gewesen, nur 2-mal. Es sind sehr gute deutsche Kameraleute mitgekommen. Und bei den Gesprächen mit den afrikanischen Kollegen ist mir natürlich klar geworden, dass die ihre eigenen Themen haben. Also der eine arbeitet zum Beispiel über das Getreide, ein Loblied auf die Hirse singt er. Die Hirse war das ursprüngliche Getreide, was in Afrika sehr gut wächst, auch unter den klimatischen Bedingungen. Das hat man ihnen ausgeredet und gesagt, Mais sei nahrhafter, Mais braucht aber Wasser und braucht vor allen Dingen unendlich viele Düngemittel. Also eine vollkommene Fehlentwicklung. Und jetzt zurückzukommen, eben ganz einfach zu Hirse und Sorghum und Cassava und wie die einheimischen Gewächse heißen. Ein anderer hat über seine Mutter, die in einem Dorf lebt, wo praktisch keine Männer mehr sind, weil die Männer sind alle in die Migration, sei es in die afrikanischen Metropolen, sei es nach Europa. Und wie dann so eine Frau lebt, die seit 32 Jahren auf ihren Mann wartet. Und ihre Tochter, die man gerade 20 ist und ein kleines Kind hat, ja, der Vater von dem kleinen Kind ist auch nach der Geburt verschwunden, ob sie den je wiedersehen wird. Also, und einfach mal das aus der Perspektive der Zurückgebliebenen zu erzählen, ja, diese Migration, über die wir jammern, wenn sie bei uns ankommen, aber die jammern auch dort, wenn die Männer weggehen, ja. Also das ist wieder eine ganz andere, und das haben dann jeweils diese Filmemacher selbst gedreht und geschnitten und vertont, und das habe ich wie so kleine Einsprengsel oder wie Postkarten aus Afrika in den Film eingeschnitten.
Das sind ja sehr eindrucksvolle Szenen, gerade die Szenen mit den Frauen. Wäre unbedingt ein Thema, das ich auch gerne im Film behandelt haben möchte. Das würde ich mir gerne angucken. Ist Ihnen das auch ja sicher aufgefallen, aber wie ist Ihnen das aufgefallen? Diese Schönheit bei den Frauen, wie sie gekleidet sind. Sie sind ganz arm, sie leben in armseligen Verhältnissen, wie wir das so sehen. Und sie sind sehr schön gekleidet mit sehr schönen Stoffen. Die Gardinen an den Fenstern, sonst ist kaum was im Raum, aber schöne Gardinen.
Ja, also das sind natürlich oft ganz, ganz billige Stoffe mit sehr farbenfrohen Mustern. Und das ist eigentlich das, was so vor Ort vorhanden ist. Das sind keine, wir zeigen ja auch manchmal Leute am Webstuhl, die arbeiten. Also die stellen dann eher Schals oder Stücke her, die für den Tourismus oder für den Verkauf bestimmt sind. Sie selbst kaufen, aber sie haben ja, die Farbmuster sind ja entworfen von Afrikanern, auch wenn die Stoffe billig sind und vielleicht aus China oder sonst woher kommen, die Gestaltung wieder der Farbmuster, das ist ihre Sache. Und wir haben eine ganz andere Fantasie als wir. Ja, also wir sind immer figürlich, wenn wir zeichnen, einen Baum, ein Haus, einen Schornstein oder so, und die sind immer abstrakt. Also die abstrakte Kunst kommt ja auch sogar über die Skulptur aus Afrika. Es geht ihnen nicht darum, etwas nachzuahmen, was in der Natur ist, sondern in einer ähnlichen Weise etwas zu schaffen. Und so entstehen übrigens auch die afrikanischen Filme, bei denen, die ich kenne. Und deshalb sind die nicht so leicht zu exportieren. Das ist auch einfach eine andere Sehweise. Ich habe das mit den Kameraleuten gesehen. Also ich filme mit einer Kamera und der Kameramann filmt mit einer anderen. Wir filmen die gleichen Szene und kommen mit vollkommen verschiedenen Bildern, weil wir vollkommen verschiedene Blicke haben.
Und wie ist das ausgegangen? Also haben Sie etliches übernommen von dem anderen Blick oder haben Sie dem Kameramann klar gemacht, was Sie sehen möchten?
Nein, also, das geht beim Dokumentarfilm gar nicht so leicht, dem anderen zuzurufen, wie er es machen soll, weil man muss ja im Augenblick das Ereignis verfolgen. Und da muss schon jeder seinem eigenen Instinkt folgen. Aber tatsächlich gibt es zum Schluss eben eine Kombination der beiden Blicke.
Sie sehen sich das Material ja an,
wenn nicht es gedreht beim Drehen, ist. Nein, gar erst nicht. Wenn ich in Europa zurück bin.
Also Sie haben das Material überhaupt
nein,
nicht angesehen?
Nein, also da haben wir gar nicht die Zeit dazu gehabt. Da kommt man also dann nach einem 12-Stunden-Tag zurück. Man hat ja auch gar kein Hotel. Man ist ja froh, wenn man irgendwo einen Stromanschluss hat, um die Batterien wieder aufzuladen. Aber sich das gedrehte Material anzuschauen, dazu hat man überhaupt nicht die Ruhe und auch nicht mehr die Kraft. Also das ist schon eine ziemlich anstrengende Sache. Natürlich Bei einem normalen Dreh wäre das so, dass man sich das anschaut. Aber ich habe dann mich einfach darauf verlassen, das wird schon in Ordnung sein, mal hier und da eine Stichprobe. Und eigentlich entdeckt man das Material erst zu Hause am Schneidetisch. Und das ist auch richtig so, das ist wichtig. Also, dass man erst einen Abstand hat und dann fängt man an, sich das anzuschauen und das zusammenzusetzen. Und dann kommt man ja dem tieferen Sinn einer Szene überhaupt erst auf die Spur, wenn man am Schneidetisch das Vorwärts und Rückwärts sich anschaut und sagt, aha, das ist eigentlich hier der Schwerpunkt.
Wir haben uns vor 2 Jahren ja schon mal unterhalten über Ihr Projekt. Sie hatten auch schon gedreht damals. Mhm. Und dann ging es aber erst richtig los.
Ja, wobei die ersten 3-4 Wochen, die wir gedreht haben, das ist schon auch wichtiges Material im Film. Aber ich bin ja losgefahren ohne Finanzierung, ohne Produzenten und einfach nur mal so mit Hausmitteln. Dann habe ich ein halbes Jahr gesucht, nach der Finanzierung und der Produktion auf die Beine zu stellen. Als wir das hatten, bin ich mit Toni erst mal 4 Wochen nach Indien und habe dort mit ihm gedreht. Das ist aber überhaupt nicht in dem Film drin, weil Indien und Afrika sind einfach nicht nur optisch, auch vom Temperament der Menschen her so verschieden, das passte irgendwie einfach nicht zusammen. Das wäre einfach zu verwirrend geworden. Und wenn man erst, ist ja schon mal gut, wenn man erst mal in Afrika eindringt. Ja, und dann wollten wir nun also zurück nach Afrika und da kam Covid und Toni Rinaudo war in Australien eingesperrt, praktisch 1,5 Jahre, konnte gar nicht aus dem Land raus. Und in der Zeit habe ich dann, als es etwas lockerer wurde, im Senegal gedreht und vor einem Jahr im April letzten Jahres dann noch einen Monat in Äthiopien, auch wieder ohne ihn. Ja, aber inzwischen bin ich sozusagen schon so in der Materie drin, dass das auch geht. Ja.
Wie sind Sie an Ihre Kameramänner gekommen?
Ja, meistens über Empfehlungen von afrikanischen Filmemachern, die ich auf dem Festival hier oder da mal getroffen habe. Dann ein Kollege, ein Österreicher, Hubert Sauber, der den wunderbaren Film Darwin's Nightmare, Darwin's Albtraum, gedreht hat in Afrika, der kannte auch wieder welche und dann hat man halt so ein kleines Netzwerk oder Buschtelefon, wo man sagt, der und der Kameramann ist gut oder den solltest du für den Ton nehmen.
Es ist ein Film, den man sehr, sehr, sehr viele Zuschauer wünscht. Was wünschen Sie sich denn, wie sollte Ihr Film eingesetzt werden?
Naja, im Augenblick ist es ja schon wirklich ein kleiner Triumph. Also wir haben den Film vor genau einem Monat, am 5. April gestartet und sind jetzt schon bei beinahe 25.000 Besuchern in einer Zeit, wo kaum jemand ins Kino geht. Aber in allen Städten, wo ich gewesen bin, wie Sie schon sagen, 3 Dutzend, war immer ausverkauft. Und dadurch entsteht dann Mundpropaganda, das heißt dann in den nächsten Vorstellungen kommen dann auch wieder Zuschauer. Und eines Tages wird er dann natürlich im Herbst wahrscheinlich auf Arte und im Bayerischen Rundfunk laufen. Also da kommen dann die großen Zahlen zusammen.
Klar, aber das ist ja ein Film, den man weitere Verbreitung wünscht und dass mit diesem Film auch gearbeitet wird, dass
ja, der auch also heute, Anschauungsmaterial ist. Ja, also gerade heute haben die Goethe-Institute angefragt, für Afrika zunächst mal den Film einzusetzen. Und wir versuchen jetzt natürlich, wir fangen jetzt an, den Film ins Ausland zu bringen. Er ist ja ursprünglich auf Englisch gedreht, weil Toni Rinaudo Australier ist. Und wir werden jetzt dann eben auf internationale Festivals gehen und ich hoffe schon, dass der Film irgendwie eben auch nach Afrika kommt, wo er ja eigentlich hingehört.
Welche Möglichkeiten gibt es denn da?
Ja, Programmkinos gibt es da keine.
Ja, eben.
Dann gibt es Multiplexe, die spielen Actionfilme, ja. Also gibt es nur die Möglichkeit über das Internet einerseits, was die Afrikaner sehr intensiv nutzen. Und auf der anderen Seite der Vertrieb über die Kulturinstitute, also zum Beispiel Goethe-Institut und Institut Français, Alliance Française, British Council. Es gibt ja überall, und diese Orte sind in den, jedenfalls in den Hauptstädten in Afrika sehr aktiv. Ja.
Auch Bildungsinstitutionen, wäre das da auch denkbar? Also Universitäten zum Beispiel in Afrika?
Ja, das weiß ich noch, kenne ich mich gar nicht aus. Aber es gibt speziell zur Bildung und zur Fortbildung einen separaten Film, also einen 40-Minuten-Film, den ich mit Toni Rinaudo gemacht habe. Das ist ein reiner Lehrfilm. Der ist für die Bauern vor Ort bestimmt, wird dann auch in den ganzen verschiedenen Sprachen synchronisiert, damit die das verstehen. Und der wird dann eingesetzt von Hilfsorganisationen wie World Vision oder Just Digit, also gibt es ja sehr, sehr viele, um speziell dann bei Workshops oder Seminaren oder wie auch immer mit den Bauern mit diesem Film zu arbeiten. Aber das ist sozusagen, das wäre für die deutschen Zuschauer etwas langweilig.
Zum Schluss noch eine Frage. Der Waldmacher ist Ihr erster langer Dokumentarfilm. Sie haben eine sehr interessante Essay- oder Tagebuchform gewählt. War das eine Herausforderung?
Ja, natürlich war es eine Herausforderung, denn am Anfang stand einfach das Versprechen, als ich Toni Rinaudo begegnet bin, ich mache einen Film über ihn, um seine Methode zu propagieren, sozusagen als sein Werbemanager oder Propagandist, und hatte aber noch gar keine Vorstellung, wie der Film aussehen würde. Aber wenn man 55 Jahre lang Filme gemacht hat, dann hat man sehr schnell eben auch vom Dokumentarfilm eine Vorstellung. Und das ist im Grunde ganz ähnlich wie beim Spielfilm. Man muss Personen und Geschichten so erzählen, dass sie den Zuschauer emotional berühren, dass er sich nicht belehrt fühlt, sondern es ist eine gewisse Unterhaltung dabei, aber auch eine, sagen wir mal, wie beim Musikhören oder so, übrigens die Musik spielt natürlich auch eine große Rolle in dem Film, dass man, ohne es zu merken, emotional auf etwas eingestimmt wird. Und das war die Absicht, und dazu muss man eben die Form, die richtige, erfinden. Das kann man, da gibt es kein Handbuch für.
Haben Sie denn jetzt Gefallen gefunden an diesem Genre?
Ja, an dem Genre schon sehr. Ich bin mir nur nicht so sicher, ob ich wirklich noch arbeiten will.
Volker Schlöndorff, vielen Dank.
Bitteschön.
Soweit also Volker Schlöndorff mit seinem Film Der Waldmacher, dem eine große Verbreitung zu wünschen ist. Sicher wird der Film wieder im Caligari gezeigt werden. Es lohnt sich dann, ihn anzusehen, weil er vielschichtig, anregend und anrührend ist. Das Gespräch mit Schlöndorff, wie auch das vorhin erwähnte vom März 2019, können Sie nachhören auf der Homepage der Blauen Stunde unter wiesbadener-kulturgespräche.de. Und jetzt zum Ehrenpreis des Fernsehkrimi-Festivals, der gestern an Anna Schut verliehen wurde. Als Kommissarin Martina Böhnisch werden wir sie nicht mehr sehen. Warum eigentlich nicht? Anna Schut, zuerst einmal ganz herzlichen Glückwunsch zu dem Ehrenpreis des Deutschen Fernsehkrimi-Festivals.
Vielen Dank.
Was sagen Sie uns trauernden Hinterbliebenen, die Martina Böhnisch sehr vermissen?
Ich sage natürlich, erstens, ganz seltsamerweise freut es mich natürlich, dass Sie Martina Böhnisch jetzt schon vermissen. Aber zweitens wird es trotzdem wunderbar weitergehen und wird spannend bleiben. Und ich glaube, die Trauer über den Weggang von Martina Böhnisch, den kann ich nur als Wertschätzung begreifen und habe mich über dieses ganze Feedback, was es gab auf diese letzte Folge, darüber habe ich mich wahnsinnig gefreut und war tatsächlich auch sehr berührt darüber, weil wir als Filmschaffende natürlich selten in den Genuss kommen, so viel darüber zu hören, wie sehr Figuren den Menschen ans Herz gewachsen sind und deren Geschichte und in diesem Fall natürlich auch die Geschichte, die unheimlich verzahnt ist mit dem Kollegen, mit ihrem Kollegen, mit Martina Böhnischs Kollegen, Und das hat mich sehr gefreut. Und trösten kann ich gar niemanden, aber ich glaube, sie kommen alle darüber hinweg.
Die Zuschauer haben reagiert mit Schock und Schmerz. Nochmal zu Ihrer Erfahrung. Also hätten Sie sich das vorstellen können, dass sich Zuschauer der Serie, immerhin, Sie haben ja 22 Folgen, also 10 Jahre lang die Figur gespielt, dass da eine solche Identifikation offenbar stattfindet oder dass man als Zuschauer eine solche Nähe entwickelt, dass man dann auf diese Weise reagiert. Also das nimmt man nicht mal einfach so. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich bin noch nicht darüber hinweg.
Nein, das habe ich nicht erwartet. Das kam tatsächlich für mich sehr unerwartet. Und das war deswegen ganz toll, weil ich festgestellt habe, dass dieser Tatort noch was anderes transportiert und dass offensichtlich diese unterschwellige Liebesgeschichte, die da erzählt wird und die ja so gar nicht geplant war, aber sich entwickelt hat in den Figuren, eine unheimliche Kraft hat, auch zur Identifikation. Also ich vermute schwer, dass wenn wir nur zwei Kollegen gewesen wären, die nebeneinander her ermitteln, dass das nicht so, dass das nicht einen nicht emotional so mitgenommen hätte. Aber so hat man einfach dem Ende einer Liebesbeziehung zugeschaut. Und das natürlich ist schmerzhaft. Und das ist aber auch schön, weil es sich vermittelt hat.
Sie haben sich ja schon vor einer ganzen Weile entschlossen, mit der Serie aufzuhören. Aber wer hatte denn den Einfall, die Figur sterben zu lassen?
Also wir haben viel darüber diskutiert, wie diese Figur nun ausscheidet. Und im Endeffekt waren wir uns einig, dass dieses Grenzgängertum, was diese Figuren betreiben in diesem Format, eigentlich nur einen Schluss zulässt. Also man kann sie nicht einfach aus dem Dienst scheiden lassen oder irgend sowas Halbes machen. Ja, sie musste komplett von der Bildfläche verschwinden und das war dann die Konsequenz.
Ist das eigentlich vorher schon im Drehbuch, hat man schon darauf hingearbeitet? Also ein paar Folgen vorher schon. Es ist ja interessant, dass die beiden, eben Faber und Bönisch, sich annähern und man hofft schon für die beiden, aber das kann ja nicht gut enden. Also es gibt kein Happy End in diesem Format. Also haben wir das lange eigentlich schon erwarten müssen, wie das Ende aussieht?
Also das war ja immer sehr ambivalent, dieses Verhältnis zwischen den beiden. Und uns allen war es wichtig, dass das ein rundes Ende bekommt. Und es war auch immer klar, wenn die beiden sich bekommen, kann das nicht so weitergehen. Ja? Deswegen, solange das lief, war klar, das muss in der Schwebe bleiben. Weil das die Spannung erzeugt. Wenn das plötzlich, dann, wenn alles gut ist, dann gibt es keine Spannung mehr, dann wird es schnell langweilig. Aber tatsächlich haben wir das vor 2 Jahren beschlossen und dann hatten alle genug Zeit, um das so vorzubereiten, dass es tatsächlich zu einem Höhepunkt kommt, was wahrscheinlich dieser Kuss war, um dann sehr tief zu fallen.
Wie gerade gesagt, 10 Jahre, 22 Folgen, haben Sie keine Entwicklung mehr gesehen in Ihrer Figur?
Doch, das war nicht auserzählt. Also ich habe nicht gedacht, jetzt ist gut, weil es auserzählt ist, sondern es ging eigentlich hauptsächlich um eine persönliche Entscheidung von mir, dass ich merkte, ich bin sehr sicher in dieser Figur und wenn ich zu sicher bin, muss ich weggehen. Das ist was ganz Persönliches. Das ist kein, hat eigentlich mit der Rolle nichts zu tun. Ich habe die immer sehr, sehr, sehr gerne gespielt und und vermisse die Kollegen auch enorm und vermisse auch dieses Miteinander und diese zusammengewachsene Filmfamilie. Das vermisse ich alles sehr. Trotzdem stimmt es, weil ich mich ich würde mich so charakterisieren, dass ich sage, dass war wunderbar, aber irgendwann merke ich, jetzt werde ich bequem vielleicht, ja, auf eine Art. Nie wirklich, aber trotzdem merke ich, es gibt Tendenzen und dann muss ich was verändern.
Es ist jetzt ungefähr ein Jahr her, dass Sie die letzte Folge gedreht haben. Ist das richtig?
Das ist richtig, ja. Also genau ein Jahr. Mhm.
Sie sind ein Jahr weg von der Rolle. Wie erinnern Sie sich dann im Rückblick an Martina Bönisch? Was war Martina Bönisch für ein Mensch?
Also erstmal denke ich, ist es eine ganz aufrechte, gerade trockene Person, die aber ein sehr leidenschaftliches und großes Herz hat und in ihrer Einsamkeit, also jetzt, wo ich drüber nachdenke, ist es natürlich, es ist eine Figur, die ganz stark verbunden ist mit Faber. Das ist eigentlich der Haupt, das ist das Hauptding, was ich immer denke. Wenn ich an Martina Bönisch denke, denke ich an Hauptkommissar Faber. Und trotzdem ist es eine Figur, die ich unheimlich mag als Mensch. Wenn ich sie als Mensch kennenlernen würde, würde ich denken, oh, die ist aber ruppig. Gleichzeitig hätte ich Spaß, die kennenzulernen. Also es ist eine Figur, eine Frau, die ich mag.
Ich hätte sie auch sehr gern kennengelernt.
Haben wir was gemeinsam.
Sie, Anna Schutt, Sie haben eine große Bandbreite. Sie haben sehr viele unterschiedliche Frauen gespielt. Welche Figuren sind Ihnen besonders in Erinnerung geblieben? Was hat diese Figuren ausgemacht?
Also es gibt drei Figuren, die ich außerhalb von Martina Bönisch, die mir sehr wichtig sind. Und das ist einmal Gabi Köster, die ich gespielt habe, weil das eine sehr starke Erfahrung war, auch mit ihr zusammen und eine Biografie zu spielen oder einen Teil einer Biografie zu bebildern, der so unheimlich lebensverändernd ist. Da waren sehr viele Hindernisse und Aufgaben, die ich bewältigen wollte, und das ist mir sehr in Erinnerung geblieben, ja. Und die zweite ist Aufbruch in die Freiheit, Erika Gerlach, weil die diese große Geschichte meiner Elterngeneration erzählt, also der Frauen in dieser Generation. Und eine Rolle, die ich bei Kida Kode Ramadans Debüt gespielt habe, eine Alkoholikerin, die, sowas hatte ich vorher noch nicht gespielt, und es war aber immer etwas, was ich unbedingt spielen wollte, weil ich ja doch immer gerne auch in einem anderen, sage ich mal, in einem anderen Rollenprofil besetzt werde, und das und ich liebe diese Figuren, die aus einem dreckigen Umfeld kommen, so sage ich mal, vom Spielen her. Ja, das war sehr kraftvoll, das mochte ich auch sehr gerne.
Schön, dass Sie das erwähnen. Ich habe das nämlich gerade vor kurzem angesehen.
Ah ja.
Es ist wunderbar.
Danke.
Es ist ein sehr schöner Film. Wunderbar, wie Sie diese Figur charakterisieren mit einer ganz sparsamen Mimik, mit der Sprache. Man hört einen Satz von Ihnen und man weiß, man hat eine Ahnung, was es für eine Figur ist. Und das zeichnet Sie aus, finde ich.
Danke.
Und übrigens muss man sagen, man kann diesen Film sehen in der Mediathek Hessischer Rundfunk. Sagen Sie den Titel?
In Berlin wächst kein Orangenbaum, heißt der Film.
Ja, also dringend zu empfehlen.
Ja, finde ich auch.
Kommt das Krimi-Genre für Sie weiterhin in Frage oder wollen Sie da jetzt erstmal Pause machen?
Erstmal mache ich Pause. Also als Kommissarin sowieso, als Episodenfigur kommt das natürlich für mich in Frage. Deutschland ist ja auch ein großes Krimiland, also man kommt gar nicht dran vorbei. Und ich finde es nach wie vor, gegen einen guten Krimi ist wirklich gar nichts einzuwenden, finde ich. Tatsächlich habe ich aber Lust auf andere historische Figuren, auf, ich würde wahnsinnig gerne mal Fantasy spielen. Also solche Sachen, die kommen mir eigentlich eher in den Sinn, wenn ich jetzt darüber nachdenken sollte, was ich spielen möchte, ist das eher sowas als Krimi.
Fantasy, was zum Beispiel?
Irgendeine Hexe oder irgend sowas mit Drachen oder so, ja, also Game of Thrones mäßig, sowas finde ich toll. Das liebe ich.
Anna Schutt, vielen Dank.
Dankeschön, Frau Schostak.
Das Fernsehkrimi-Festival läuft noch bis zum 15. Mai. Nicht nur Filme sind zu sehen, es gibt auch ein ansprechendes Beiprogramm. Näheres dazu auf der Homepage des Festivals. Auf einen Film möchte ich Sie hier besonders hinweisen. Alles auf Rot heißt er, läuft am Mittwoch um 20.30 Uhr und ist von Lars Becker, dem Regisseur vieler Nachtschichten. Dass Becker den Film Noir liebt, zeigt sich gerade besonders eindrücklich in diesem Film, dem letzten der vierteiligen Reihe mit den Polizisten Kessel und Diller. Becker wird übrigens zur Vorführung des Films nach Wiesbaden kommen. In der Blauen Stunde haben wir im letzten Jahr mit Lars Becker ein langes Gespräch geführt. Das kann ebenfalls nachgehört werden. Und daraus wollen wir ihm zum guten Schluss ein kurzes Stück zu Gehör bringen. Becker erzählt darin, was er über die Polizei denkt.
Ich habe einen hohen Respekt vor Polizisten, die, wenn man dann recherchiert und erlebt dann das Image der Polizei, was mächtig am Bröckeln ist. Gleichzeitig gibt es aber mittlerweile in den Ermittlenden, in den hochrangigen Dezernaten, gibt es inzwischen Polizisten, und da habe ich halt einen hohen Respekt, die wirklich auch ein soziales Anliegen haben und bestimmte Dinge, zum Beispiel auch Rechtsnationalismus, jetzt wie das aufgeklärt wurde, da muss ich schon sagen, Hut ab vor diesen Polizisten, die wirklich in der Ermittlungsarbeit kein Feierabend machen.
Welche Beziehung hattest du denn zur Polizei? Hast du da mal ein Praktikum gemacht?
Nein, ich habe kein Praktikum gemacht, aber auch das war irgendwie, klar, kannte man dann die Davidswache, man kannte auch ein paar Beamte, die reinkamen, man kannte auch Drogenpolizisten, und ist klar, dass das nicht ausblieb. Also es war vollkommen klar, war wie so ein Hotspot. Also,
hast du auch Insider-Informationen bekommen dann von der Polizei?
Ich will mal so sagen, ich habe eher Insider-Position von der anderen Seite gehabt.
Ein Deal gemacht, ja.
Nein, das habe ich nicht gehabt.
Ein Deal Polizei. Mit der Polizei. Ja, ich meine später, also ja. Was du dann hast verwenden können für die Nachtschicht.
Ja, schon.
Die Effekte müssen ja auch stimmen.
Kein Polizist hat mir jemals, also ich habe auf der Rechercheseite, das ist ja das Gute, hat kein Kriminalbeamter, und es gibt einige, die mit denen ich mich getroffen habe oder zur Polizei gegangen bin. Es war im Gegenteil so. Deswegen versuche ich das immer auch Autoren zu sagen. Leute, trefft euch. Menschen, die ernst genommen werden, sind begeistert davon, euch zu erzählen. Das ist first hand, nicht googeln, second hand. No, guckt, trefft die Leute. Sprache, Erfahrungen, Stories, Verhalten, und zwar, das ist das Nonplusultra, was du kriegen kannst. Es ist so ein Privileg, schreiben zu dürfen. Macht euch das klar. Und die Polizei, muss ich ganz klar sagen, aller Kritik jetzt, G20-Gipfel und so weiter, Thema weg. Die Beamten und die vor allen Dingen auch in den Dezernaten jetzt, Polizeiräte oder Kriminaloberkommissare und so weiter, waren immer cool. Die hatten immer cool. Nicht, weil die einem die nun Geheimnisse verraten. Aber man lernt über das Prozedere, wie wird ermittelt. Und vielleicht benutzt man von dem, was sie einem sagen, nachher nur 5%. Ja? Das ist dann immer noch unglaublich viel wert.
Soweit Lars Becker. Und das war's für heute. Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schostak und wünscht viel Spaß im Caligari.